ARD. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Ihr Name?
Holger Lemmer.
Wann sind Sie geboren?
Ich bin am 28. Juli 1974 geboren.
Und wo sind Sie geboren, Herr Lemmer?
In Halle an der Saale.
Was ist Ihre Profession?
Ich bin im Augenblick kaufmännischer Geschäftsführer der Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation, GGMBH, also einer gemeinnützigen GmbH.
Was treibt Sie an?
Ja, mich treibt an der Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Welt besser geworden ist, wenn mein Leben vorbei ist. Ich möchte, dass die Welt ein Ort wird, in dem Freiheit, Gerechtigkeit, Verstand und Verständigung stärker wiegen als Unterdrückung, Hunger, Gewalt und das Recht des Stärkeren.
Herr Lemmer, wo fühlen Sie sich zu Hause?
Im Kreis der Familie, in Halle, tatsächlich in Europa, in einer aufgeklärten Welt.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Das war Sophie Hunger. Sie hat gemeinsam mit Eric Truffat ein Lied gesungen, Let Me Go.
Und welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Das Buch, Was wir wissen können, von Ian McEwan.
Wie beginnt Ihr Tag, Herr Lemmer?
Ja, im besten Fall mit Sport. Oft auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit. Manchmal gelingt es mir aber auch vor der Arbeit oder am Wochenende längere Touren zu machen mit dem Rad. Ja, Frühstück ist wichtig, Kaffee ist wichtig und die ersten Gedanken an das, was der Tag so bringen wird.
Seit Oktober 2025 ist Herr Lemmer der kaufmännische Geschäftsführer des Zukunftszentrums für deutsche Einheit und europäische Transformation in Halle. Das Verfahren für die Besetzung der Programmdirektion, das läuft immer noch. Es wird also noch Personal akquiriert. Und nach dieser Besetzung wird dann so richtig nochmal die inhaltliche Ausrichtung und Forschung entstehen. Den Architekturwettbewerb für den Bau des Zukunftszentrums hat ja das Berliner Büro Richter-Musikowski gewonnen. Das war im April 25. Das heißt, es fiel nicht mehr in Ihre Amtszeit, Herr Lemmer. Wir haben aber beide hier im Studio ein, sag ich mal, Hochglanzdruck aus unserem Redaktionskopierer von diesem avisierten Bau, also von dem Entwurf. 60 Meter hoch, zeltartiger Glasbau, am Riebeckplatz soll der entstehen und soll 2030 seine Türen öffnen. Herr Lemmer, jetzt kommen Sie. Was assoziieren Sie mit diesem Bau?
Ja, wenn ich mir diese Visualisierung ansehe, sehe ich in erster Linie ein Dach, ein Zeltdach, ein sich nach unten öffnendes Gebilde, was einen Raum aufspannt. Und dieser Raum, das ist das Zukunftszentrum oder das, was es mal werden soll. Also ein Ort zu schaffen, wo Menschen sich treffen, wo Menschen miteinander das Gespräch suchen, wo sie sich verständigen über die Fragen ihrer Zeit. Und das können Fragen sein, die rückwirkend, also den Blick auf die Zeit vor uns werfen, also die Transformationserfahrungen seit 1989-90 in den Blick nehmen. Und das werden auf jeden Fall auch die Fragen sein, die in die Zukunft weisen, nämlich mit den Herausforderungen umzugehen, die vor uns liegen, die heute und morgen uns beschäftigen werden.
Das ist ja nun nicht so, dass Leute einfach in den Bau kommen und anfangen, darüber zu reden. Sie brauchen Formate dafür. Sie brauchen vielleicht auch räumliche Ausgestaltung, aber eben auch etwa Veranstaltungsreihen, was auch immer. Was lag denn eigentlich für einen Auftrag vor ursprünglich?
Der Auftrag wurde von einer Kommission ausgesprochen, die Bundesregierung eingesetzt hat zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit. Und dort wurde festgehalten, wir brauchen einen Ort, der der Erinnerung dient an diese Zeit, an den Wiedervereinigungsprozess, an die Zeit zwischen 1989-90 und heute. Und wir brauchen einen Ort, an dem wir uns auseinandersetzen können mit den Erfahrungen, die Menschen damals gemacht haben. In Ostdeutschland, in Westdeutschland, in Ost- und Mitteleuropa, in ganz Europa. Also einen großen Ausschnitt aus unserer Zeitgeschichte, aus unserer Lebensgeschichte umfassen soll. Dieser Ort ist das Zukunftszentrum. Der wird wir werden noch weiter im Gespräch drauf kommen, mit verschiedenen Formaten gefüllt werden, mit verschiedenen Handlungsfeldern gefüllt werden, die eng miteinander verzahnt sind. Und dafür soll es diesen Bau geben, dafür soll es diesen Platz geben, diesen Raum, der ganz Deutschland auf Halle blicken lässt.
Wenn ich jetzt mal einfach als ganz normaler Bürger das höre, dann würde ich sagen, ja, ach so, ein Museum.
Es wird sicher kein Museum. Da werden wir uns unterscheiden von anderen Institutionen, die es schon gibt. Wir haben den Auftrag, die Zeit zwischen 1989, 90 und heute zu betrachten und die Zeit, die vor uns liegen wird. Diese beiden Räume werden wir anschauen. Wir werden Ausstellungen haben in dem Haus. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, das Gebäude ist errichtet und ein Gast kommt, zum Beispiel aus München, eine Besucherin kommt in unser Zukunftszentrum, dann wird sie viel Raum für Begegnung finden. Sie wird Ausstellungen finden, also zum Beispiel Ausstellungen, die das Historische mit dem Zukünftigen verknüpfen, Dauerausstellungen, aber auch wechselnde Ausstellungen zu ganz spezifischen Fragestellungen, die sich dann jeweils ergeben werden und die dann speziell erarbeitet werden. Es wird Veranstaltungsräume geben, in denen kulturelle Veranstaltungen stattfinden können, aber auch Gesprächsveranstaltungen, Diskursveranstaltungen. Es wird ein junges Zukunftszentrum geben, also Angebote für Kinder und Jugendliche, die vielleicht in Klassenstärke, also Schulklassen, die in Workshop-Räume kommen und sich mit diesen Erfahrungen und den Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, befassen werden. Und es wird die Möglichkeit geben, in einem Archiv der Transformation, was wir aufbauen wollen, die Lebensleistungen und die Lebenserfahrungen der Menschen, die diese Zeit mitgemacht haben, sozusagen zu recherchieren, damit zu arbeiten, daran zu lernen.
Nun gibt es ja Häuser, die vielleicht Ähnliches machen, wenn ich es nicht falsch verstehe. Was weiß ich, Zeitgeschichtliches Forum haben auch Veranstaltungsräume mit dabei und haben eben auch eine Dauerausstellung und haben dann Sonderausstellungen. Nun ist, denke ich mal, in den Köpfen der Leuten immer noch so ein Fragezeichen. Das sind jetzt 200 Millionen Euro Bundesmittel, für die ein großer Bau entstehen soll und natürlich auch Personal akquiriert wird. Was unterscheidet jetzt dieses Haus auch inhaltlich, auch von der Ausgestaltung von etwa einem solchen Museum, von dem, was vorher ja auch schon mal da war?
Also entscheidend ist der Blick, die Verknüpfung sozusagen nicht nur des Zeitgeschichtlichen, sondern der Blick in die Zukunft, dass wir aus den Erfahrungen lernen wollen. Wir wollen diese Erfahrungen, die Menschen hier gemacht haben, die wir sammeln werden, diese Erfahrungen wollen wir als Schatzkiste nutzen, als Werkzeugkasten, um aus diesen Erfahrungen Möglichkeiten und Wege zu erarbeiten, um darüber nachzudenken, wie wir auf dieser Basis gestalten können. Also nicht nur reden, sondern gestalten. Tatsächlich gemeinschaftliches Gestalten, ins Handeln kommen und die zukünftigen Herausforderungen aktiv angehen. Und dafür einen Raum zu schaffen, um Menschen zu ermöglichen, daran mitzuarbeiten, das ist das Anliegen des Zukunftszentrums.
Auf unserer Seite mdr.de, da gab es im November einen Artikel, wo ganz genau schon eigentlich aufgelistet war, womit dieses Haus jetzt konkret befüllt wird. Also Dauerausstellungen haben Sie auch schon erzählt, wechselnde Sonderausstellungen, Veranstaltungsräume, ein Restaurant, zwei Cafés, Angebote für Kinder und Jugendliche. Wie läuft denn in so einem Mammutprozess im Vorwege, oder gab es das überhaupt, eine Bedarfsermittlung?
Es gibt Vorstellungen, die natürlich in den Wettbewerb zur Ausschreibung der Architektur eingeflossen sind, ein sogenanntes Raumprogramm. In diesem Raumprogramm sind solche Details benannt. Diese Details speisen sich natürlich aus dem Auftrag, den wir haben, nämlich diese eng verzahnten Handlungsfelder abzubilden, also kulturelle Angebote zu machen, Begegnungsangebote zu machen, aber auch wissenschaftlich zu arbeiten. Und die für jeweils diese Handlungsfelder Funktionen oder für diese Handlungsfelder Räumlichkeiten zu schaffen. Das ist im Architekturwettbewerb abgebildet und im Siegerentwurf sind dafür die entsprechenden Räumlichkeiten vorgesehen. Jetzt beginnt der Auftrag, das zu konkretisieren. Und daran arbeiten wir als künftige Nutzer. Das Zukunftszentrum, die GGmbH, ist ja der künftige Nutzer dieses Gebäudes. Und wir fangen jetzt damit an, das tatsächlich zu konkretisieren und uns zu fragen, wie soll so ein Ausstellungsbereich aussehen? Welche Infrastruktur braucht das Archiv der Transformation, in dem diese Lebensleistungen, diese Erfahrungen gesammelt werden sollen? Wie soll der Bildungsbereich aussehen? Was braucht es, wenn man mit Schulklassen arbeiten möchte und mit Kindern und Jugendlichen über die Fragen ins Gespräch kommen will?
Und welche Kollaborationspartner braucht man vielleicht auch und so?
Auf jeden Fall geht es da auch natürlich darum, das nicht alles aus eigener Kraft zu entwickeln, sondern mit den Partnern und Partnerinnen zu arbeiten, die in Halle, in der Zivilgesellschaft sich ohnehin schon sehr stark um das Zukunftszentrum einsetzen, aber auch darüber hinaus in Deutschland, in Europa Partner zu finden. Denn das ist ein weiterer, sehr wichtiger, sozusagen ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal des Zukunftszentrums, dass wir eben auch auf einer europäischen Ebene arbeiten wollen und damit natürlich die Wissenschaftler, die Künstler, aber auch die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union auch zusammenführen und gemeinsam ins Gespräch bringen wollen.
Ich muss sagen, ich finde dieses Projekt so gewagt und schön gleichzeitig. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wir gehen noch mal an einen entscheidenden Punkt in der Vergangenheit zurück. Bundestag, Mai 2022. Da hat man für die Einrichtung eines solchen Zukunftszentrums für europäische Transformation und deutsche Einheit gestimmt. Und eine 15-köpfige Jury entschied sich dann für den Standort Halle. Was sind die Vorteile?
Der Standort Halle hat damit überzeugt, dass er eine stark von der Zivilgesellschaft getragene Bewerbung abgegeben hat. Also die zivilgesellschaftlichen Akteure der Stadt, Vereine, Kultureinrichtungen, aber auch Privatbürger waren sehr, sehr stark involviert und haben dieses Pfund, dieses Interesse und all ihre Möglichkeiten mit eingebracht in den Bewerbungsprozess. Dazu kommt, dass Halle natürlich eine Stadt ist, die Transformationen erlebt hat und sehr tiefgreifende Transformationen als Stadtgesellschaft, aber auch in den umliegenden Regionen, in den Landkreisen. Wenn man an die Kohlefolgeregionen denkt, wenn man an den Bergbau in Mansfeld-Südharz denkt. Es gab ganz viele Transformationen auch in der Chemieindustrie. Also hier ist eine Region, wo der Wandel tatsächlich stattgefunden hat, mit sehr unterschiedlichen, individuell sehr unterschiedlich erlebten Ergebnissen. Und das ist eine Erfahrung, die es hier ganz konkret gibt. Dazu kommt, dass es jetzt Halle natürlich auch eine Entwicklung genommen hat. Es gibt einen exzellenten Wissenschafts- und Forschungsstandort jetzt in Halle. Auch Technologie ist hier angesiedelt. Also es gibt ja auch Entwicklungen, die sich aus diesen Veränderungen am Anfang der 90er Jahre ergeben haben und die jetzt mit eingebracht werden können, wenn wir darüber reden, dass im Zukunftszentrum eben auch geforscht, miteinander gedacht und Perspektiven für die Zukunft entwickelt werden sollen. Und ich glaube, diese Mischung, dafür steht Halle ganz besonders, weil wir hier sozusagen einerseits die Erfahrung haben, aber auch die Ideen für die Zukunft und ein großes, großes Interesse aus der Zivilgesellschaft, diesen Prozess mitzugestalten.
Sie haben auch eine Menge Umbruch erlebt in Ihrem Leben. Das heißt also, Transformation ist Ihnen ein Begriff, den Sie in vielleicht anderen Facetten schon selber viel durchlebt haben. Ich hoffe, darüber gleich mit Ihnen in der nächsten Runde reden zu können. Jetzt aber erst einmal ein Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben, über den ich mich auch sehr freue. Eric Truffaut mit Sophie Hunger, Let Me Go. Truffaut und Sophie Hunger, Let Me Go, der Musikwunsch von unserem Gast hier bei MDR Kultur trifft, Holger Lemme, kaufmännischer Geschäftsführer beim Zukunftszentrum Halle. Herr Lemme, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Sie sind 74 in Halle geboren, das heißt, Sie sind so ein bisschen Urgestein dieser Stadt und zwar in ein christliches Elternhaus, wie ich gelesen habe.
Ja, ich bin in einem evangelischen Elternhaus aufgewachsen im Süden der Stadt, bin dort zur Schule gegangen natürlich und war zum Zeitpunkt der Wende der Friedlichen Revolution 15 Jahre alt.
Die Eltern irgendwie Pfarrerin, Pfarrer oder so?
Mein Vater ist Pfarrer gewesen, ja.
Haben Sie da in der DDR Schwierigkeiten gehabt?
Sowohl als auch. Als Kind eines Pfarrers hat man einen gewissen Schutz von der Institution Kirche. Das heißt, die Staatsmacht konnte an Menschen, die aus Pfarrhäusern kamen, weniger gut ran und sie weniger stark drangsalieren, als das bei Menschen waren, die zum Beispiel von Kirchgemeinderäten, also eng mit den Gemeinden verbundenen Familien, sozusagen aus diesen Familien stammten. Und insofern habe ich bestimmte Repressionen erlebt, aber sicherlich nicht die schlimmsten. Also hatte da noch einen gewissen Schutz des Pfarrhauses. Mhm. Ja.
Und die Wende kam, wie Sie eben sagten, als Sie 15 Jahre alt waren. Was war das für eine Zeit für Sie?
Ja, 9. Klasse, das ist die Zeit, wo man versucht, erwachsen zu werden. Das ist die Zeit, wo man sich natürlich Gedanken macht, in welchen beruflichen Weg möchte ich einschlagen, wo möchte ich hingehen. Ich habe zum Beispiel nicht die erweiterte Oberschule besuchen dürfen in der DDR und das wäre sozusagen auch ein Teil meiner Biografie geworden. In der DDR hätte ich wahrscheinlich ein kirchliches Proseminar besucht, um das Abitur überhaupt machen zu dürfen und danach eben eine Hochschulausbildung aufnehmen zu können. Das hatte sich dann aber plötzlich gewendet, weil mit der Wende in der 9. Klasse veränderten sich die Verhältnisse. Und ich konnte im Jahr 1990 dann auf eine neu gegründete erweiterte Oberschule wechseln und konnte das Abitur ganz regulär im Schulsystem ablegen.
Das kam Ihnen also sozusagen ganz entgegen. Sie haben dann in den 90ern an der Uni Leipzig Medien- und Kommunikationswissenschaft, Anglistik, Psychologie studiert. Ich kenne diese Fächer so ein bisschen und ich muss sagen, oft hat man da jetzt nicht so einen konkreten Berufswunsch. Wie war das bei Ihnen?
Ja, das war erstmal eine Breite, die ich dort gesucht habe, eine Breite an Erfahrungen und Wissen, geisteswissenschaftliche Fächer, sprachwissenschaftliche Fächer, die ich mir da ausgesucht habe und habe damit so eine Grundlage für meine Biografie gelegt. Ich habe dann am Ende meines Studiums mich für die Unternehmenskommunikation zunächst entschieden, habe dort 10 Jahre lang in der Chemieindustrie gearbeitet, auch hier ganz in der Nähe in Schkopau bei Dow Chemical, dem Unternehmen, dem US-amerikanischen Unternehmen, das die Buna-Werke übernommen hatte. Da war eine sehr interessante Transformation schon dieses Werkes, dieses Berufsfeldes.
Das ist sehr, sehr spannend. 2000 bis 2007 haben Sie da gearbeitet als, ich gucke mal nochmal, Communications Specialist. Das ist ja ein Betrieb, es sind mehrere Betriebe, Tochterunternehmen eines Amerikaners, wie Sie schon gesagt haben, der ja wirklich diesen Transformationsprozess par exemple erlebt hat. Es ist ja quasi ein Produkt dieser Transformation, dieses Umbruchs. Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Das muss sehr spannend gewesen sein.
Es war eine sehr spannende Zeit, weil diese Transformation dieses Chemiestandortes hat sich total unterschieden von den Transformationen anderer Standorte. Also wenn ich nach Bitterfeld-Wolfen schaue, wenn ich nach Leuna schaue, gab es ganz andere industrielle Strukturen. In Schkopau war es so, dass Dow Chemical den Standort komplett saniert hat, zum Teil neue Firmen oder zusätzliche Firmen auch akquiriert hat, um sich dort anzusiedeln, um sozusagen die Wertschöpfungskette zu verlängern.
Mit Geld aus den USA dann?
Hauptsächlich mit Geld aus Deutschland, weil es war ein stark von der Bundesrepublik Deutschland finanziertes Transformationsprojekt. In Leuna und in Bitterfeld-Wolfen waren es eher Industrieparkkonzepte, wo sehr viele kleinere Firmen sich dann angedockt haben und gemeinsam versucht haben, jeweils ihre Sparte, jeweils ihr Werk zukunftsfähig zu machen und auf einen Weg zu bringen, der dann tatsächlich auch eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für die Zukunft darstellt.
Also das eine war von höherer Ebene mehrfach durchgeplant, das andere war mehr so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Graswurzelsache im Prinzip, einzelne Betriebe.
Einzelne, die sich da zusammenfinden.
Was würden Sie sagen, war da machbarer?
Beide Konzepte haben ihre Vorteile. Wenn man heute schaut, wie ist dieser Weg gegangen in Leuna, in Bitterfeld-Wolfen, sind ja nach wie vor sehr viele Unternehmen ansässig, unterschiedlich erfolgreich, aber im Großen und Ganzen sind die Chemiestandorte sehr, sehr sicher. Bei Dow Chemical gibt es jetzt gerade Entwicklungen, dass der Cracker in Böhlen abgeschaltet werden soll, dass also ein bestimmter Teil der Wertschöpfungskette nicht mehr erhalten werden kann, was immer auch etwas heißt für die dann folgenden Werke, die sich daran anschließen und diese Produkte weiterverarbeiten. Mhm. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass einer der beiden Wege unbedingt der erfolgversprechende wäre, sondern beide haben ihre Berechtigung und es ist eben wichtig, wie man diese Wege geht und wie sie gestaltet werden, was die Akteure tatsächlich auf dem Weg tun, um eben auch den Veränderungen, die sich natürlich auch im Laufe der Zeit ergeben haben, also wirtschaftliche Veränderungen, Veränderungen in der Rohstoffversorgung, damit eben umzugehen und da in die Zukunft zu gehen.
Also jetzt mal ganz grob von oben drauf geschaut, klingt es eigentlich, als wenn der große amerikanische Konzern schneller rationalisiert, was ja im Grunde für so einen Kapitalismus irgendwie typisch wäre. Würden Sie dem zustimmen?
Rationalisierungsüberlegungen sind in wirtschaftlichen Zusammenhängen immer an der Tagesordnung und in großen wie in kleinen Konzernen oder großen wie kleinen Strukturen. Also ich glaube, es wäre zu kurz gegriffen zu sagen, nur der Konzern rationalisiert und die kleineren Wirtschaftsunternehmen tun das nicht. Mhm. Das machen alle. Und die Frage ist, wie schnell man umgehen kann mit Veränderungen, die sich eben zum Beispiel bei der Ressourcenversorgung tatsächlich ergeben.
Sie haben dann noch an der Evangelischen Akademie Thüringen auch lange Zeit gearbeitet, sind dann auch noch ans Bauhaus Dessau als Verwaltungsleiter gewechselt. Das sind alles irgendwie Erfahrungen, die vielleicht auch für heute für Sie mit reinspielen. Also was haben Sie wo gelernt, was Sie heute brauchen und in Zukunft wahrscheinlich auch noch vermehrt anwenden müssen?
Ja, bei der Evangelischen Akademie habe ich auf jeden Fall den Wert des Dialogs kennengelernt, also den offenen Dialog zwischen Menschen, die ansonsten möglicherweise nicht zusammenfinden. Also themenbezogene Gesprächsangebote zu machen, Tagungen, Veranstaltungen, Sommerakademien, wo Menschen zusammenkommen, um über bestimmte Fragen nachzudenken und das aus unterschiedlichen Positionen. Es geht nicht darum, dass wir alle die gleiche Meinung haben und die gleiche Meinung uns gegenseitig sozusagen bestätigen, sondern es geht darum, tatsächlich mit den unterschiedlichen Perspektiven ins Gespräch zu kommen, weil nur dann lerne ich das Gegenüber besser kennen und ich habe auch die Chance, in den Prozess der Verständigung einzutreten. Meine Aufgabe war es damals, im Bereich Arbeit und Wirtschaft solche Diskussionen zu führen, solche Angebote zu machen. Aber das ist natürlich, wenn ich jetzt an das Zukunftszentrum denke, Arbeit und Wirtschaft eben ein Teil der Gesellschaft. Andere Fragen würden sich zum Beispiel bei der Demografie aufspannen, bei Migration, bei der Digitalisierung, bei der Entwicklung unserer Demokratie insgesamt, der Entwicklung unserer Gesellschaft insgesamt. Aber diese Erfahrung, dafür Gesprächsräume zu öffnen und miteinander ins Gespräch zu kommen, um diese Fragen tatsächlich aus unterschiedlichen Perspektiven zu bearbeiten, das ist eine sehr wichtige Erfahrung für mich.
Wissen Sie, Herr Lemme, wenn ich mir so Ihre Biografie angucke, würde ich fast sagen, Transformation ist so ein bisschen auch Ihre Überschrift. Stimmt das?
Wenn ich meine Biografie ansehe, dann sehe ich natürlich immer wieder Änderungen, wo ich mich weiterentwickelt habe. Ich habe, bin von unterschiedlichen Branchen in andere gewechselt, habe tatsächlich immer wieder neue Dinge ausprobiert. Und das ist auch etwas, was mich fasziniert, dass neue Herausforderungen auf der Straße liegen, dass ich daran lernen kann, dass ich hoffentlich auch etwas beitragen kann von den Erfahrungen, die ich in meiner Vergangenheit gesammelt habe. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man im Gespräch bleibt. Wichtig ist, dass man in Aktion bleibt und nicht in eine Routine verfällt, die vielleicht dann behindert, neue Entwicklungen zu sehen oder sich auch auf neue Entwicklungen einlassen zu können. Mhm. Und das ist, ich glaube, für Menschen insgesamt eine wichtige Eigenschaft, damit eben aktiv umzugehen, was uns die Gegenwart und die Zukunft bringen wird, das ist nicht immer vorhersehbar. Mhm. Und für mich selbst war das immer wichtig, eben auch weiter zu gucken und auch noch andere Themen und Orte kennenzulernen.
Und jetzt sehe ich hier jemanden vor mir stehen, der mehrere Jobs hatte, die auch sehr unterschiedlich voneinander sind. Also Sie haben nicht so dieses geradlinige, ich lerne jetzt einen Kaufmannsberuf und dann steige ich da unter ein und da arbeite ich für 20 Jahre, sondern Sie haben viele unterschiedliche Sachen gemacht. Das heißt, Wandel erfahren im eigenen Leben. Und ich habe mich so im Vorwege der Sendung gefragt, dieser Wandel im eigenen Leben, das als etwas Positives zu begreifen, als etwas zu begreifen, was einen bereichert, wie schön wäre es, wenn das eine Nation auch schaffen würde. Also wenn es eine Wiedervereinigung gäbe, die wirklich als Wiedervereinigung auch deklariert werden kann, denn es gibt immer noch Spaltungen, es gibt da immer noch viele Ressentiments und es gibt auch starke wirtschaftliche Unterschiede. Was schwebt Ihnen aus dieser Perspektive heraus, die Sie ja haben in Ihrem Leben, für eine Vision für dieses Zukunftszentrum vor, wenn wir das jetzt nehmen, sozusagen auch als Knotenpunkt, als Kommunikator für Wiedervereinigung?
Ich glaube, es startet mit der Wahrnehmung, dass Menschen eben nicht gleich sind und dass die Erfahrungen nicht gleich sind. Also was ich jetzt in meinem Leben erlebe und als bestärkend und positiv erlebe, eben dieser Wandel muss nicht für jede Person ebenso gelten. Das heißt, erstmal wahrnehmen, dass wir unterschiedlich sind, unterschiedliche Bedürfnisse haben, aber auch unterschiedliche Erfahrungen und Hintergründe mitbringen. Dennoch, wir haben eine gemeinsame Zukunft und diese gemeinsame Zukunft muss gestaltet werden. Wir brauchen Orte, wir brauchen den Austausch darüber, wie wir leben wollen, wohin wir uns entwickeln wollen. Und das brauchen wir als Individuum, brauchen das aber auch als Gesellschaft. Und einen Ort zu schaffen oder einen Gesprächszusammenhang zu schaffen, an dem diese Diskussion stattfinden kann, wo Menschen sich beteiligen können mit ihren unterschiedlichen Hintergründen, mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen. Das ist ein Wert an sich, weil nur dann kann ich produktiv ins Gespräch kommen und kann konstruktiv Wege erarbeiten, wie wir in die Zukunft gehen wollen. Und
Das klingt jetzt sehr schön, so in die Zukunft zu gucken, aber ich glaube, dass viele Menschen das noch nicht können, weil sie doch immer noch denken, was ist da eigentlich für ein Mist in meiner Vergangenheit gelaufen? Was hat denn eigentlich dieser Staatswandel mit mir, mit meiner Biografie, mit meiner Familie gemacht, die vielleicht auch müde sind, so einen positiven Blick in die Zukunft zu bringen? Wie kann man dem beikommen, wenn man doch so ein großes Gebäude füllen kann mit Ideen, mit Forschung? Ich nehme an, dass dieses Gebäude sich auch oder dass die Inhalte in dem Gebäude sich nicht nur darum kümmern werden, wie es lief mit der Treuhand, wie Biografien Brüche aufgewiesen haben, sondern stimmt es, dass der Wandel in der DDR zur BRD hin, dass diese Wiedervereinigung, dass die auch eingeordnet wird in einen größeren deutschen Kontext, vielleicht in einen europäischen oder globalen Kontext? Gibt es da Vergleichsmöglichkeiten, dass die Menschen merken, ich bin nicht die Einzige auf der Welt, der das hier passiert ist?
Ja, das eine ist, dass natürlich diese Erfahrungen ihren Raum finden im Zukunftszentrum. Die Erfahrungen, die die Menschen in Ostdeutschland, die Menschen in Westdeutschland, aber auch in Osteuropa und Westeuropa gemacht haben. Also wir werden uns in einem Kontext bewegen, wo Vergleiche möglich sein werden. Also auch Vergleiche dieser Entwicklung. War diese Entwicklung, die Deutschland genommen hat mit der schnellen Wiedervereinigung, mit dem sofortigen Eintritt der ehemaligen DDR in die Europäische Union zum Beispiel, war das ein empfehlenswerter, ein sinnvoller, ein richtiger Weg im Vergleich zu dem Weg, den viele ost- und mitteleuropäische Länder gegangen sind, die nämlich erst viel später als Beitrittskandidaten zur Europäischen Union gestoßen sind, zum Beispiel 2007 dann erst in die Europäische Union eingetreten sind. Also da gibt es natürlich Unterschiede und die müssen wir uns auch ansehen, um erkennen zu können, wo waren denn Wege, die vorteilhaft waren, die zum Ziel geführt haben und wo waren Wege, wo Fehler gemacht wurden oder wo Schwierigkeiten produziert wurden, die es natürlich gab. Auch die müssen wir darstellen. Natürlich müssen wir darstellen, wo die Schwierigkeiten lagen, wo Menschen gelitten haben, wo Menschen Entwicklungen ertragen mussten, die eben nicht positiv waren in ihrer individuellen Biografie. Und nur wenn ich das dann einerseits wahrnehme, mich damit auseinandersetze und in den Vergleich zu den Entwicklungen in anderen Transformationsgebieten, anderen Transformationsräumen.
Ruhrgebiet Stelle, etwa. Oder?
Ruhrgebiet zum Beispiel, ja. In Deutschland jetzt als eins zu nennen. Dann gelingt es mir, da einen umfassenden Blick zu entwickeln und vielleicht auch zu einem versöhnlicheren Blick auf die eigene Biografie zu kommen. Und dann habe ich die Möglichkeit, auch nach vorn zu schauen und mich zu fragen, wie wollen wir denn in Zukunft leben?
Und Herr Lemmel, Sie haben da schon einige ziemlich tolle Projekte vor, jetzt in diesem Jahr. Darüber werden wir gleich sprechen.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Heute zu Gast ist Holger Lemme. Holger Lemme, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ja, beeindruckt haben mich Martin Luther King mit seinem Einsatz für soziale Gerechtigkeit, Dietrich Bonhoeffer mit seinem Gottvertrauen und Albert Schweitzer, der als Arzt und Entwicklungshelfer in Afrika tätig war, aber auch Organist und Bach-Experte war. Ein ganz toller Mensch. Und dann gibt es da noch Rosalind Franklin, die im Schatten der Männer stand, die die DNA entschlüsselt haben und die Doppelhelix-Struktur entwickelt haben. Eine zu Unrecht tatsächlich vergessene Wissenschaftlerin.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Ja, das sind insbesondere Formen vom selbstbestimmten Lernen, also außerhalb der klassischen schulischen Ausbildung. Sowas wie kulturelle Bildungsangebote, die es hier in Halle auch gibt. Max geht in die Oper, zum Beispiel ein ganz tolles Angebot der Bürgerstiftung Halle. Wichtig sind mir auch soziales Lernen in Kinder- und Jugendfreizeiten. Das habe ich dort selbst erlebt und freue mich, dass es das nach wie vor ganz vielen Kindern und Jugendlichen dort die Möglichkeit haben, sich als Gruppen kennenzulernen. Aber auch auf akademisch-wissenschaftlichem Niveau, zum Beispiel die Sommerakademien des Netzwerks für plurale Ökonomik, wo über alternative ökonomische Modelle nachgedacht wird, und zwar außerhalb des Wissenschaftskanons der Universitäten.
Herr Lemme, wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Am lebendigsten fühle ich mich in der Natur, im Wald, in den Bergen, ganz besonders auch auf dem Fahrrad, auch im Wasser.
Woran glauben Sie?
Ich glaube, dass Nächstenliebe stärker als Feindseligkeit ist. Ich glaube, dass selbstbezogenes Denken nicht glücklich macht, sondern dass Zusammenarbeit nicht nur Freude machen kann, sondern ungeahnte Energien freisetzt. Ich glaube, dass Gewalt keine Lösung ist. Ich glaube, dass Demut eine vergessene Superpower ist. Ich glaube, dass alles Menschengemachte verändert werden kann. Und ganz besonders, dass wir aus der Geschichte lernen können.
Noch zum Schluss, was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Schwerer als das Aufhören. Etwas Neues zu beginnen braucht Mut, aber da ist das Blatt noch weiß und unbeschrieben. Aufhören, da stellen sich tatsächlich dann die Fragen nach der Verantwortung für das, was man aufgibt, womit man aufhört. Die Verantwortung für das, was eben aufgegeben wird, lastet natürlich schwerer auf mir, wenn ich diese Entscheidung treffe.
Heute bei MDR Kultur trifft zu Gast ist Holger Limme. Er ist der kaufmännische Geschäftsführer vom Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation GmbH. Und Herr Limme, Sie haben jetzt mit dem Zukunftszentrum, derzeit sind Sie ja noch in anderen Büros untergebracht, aber Sie entwerfen schon ganz, ganz viele konkrete Veranstaltungen jetzt für dieses Jahr. Da gibt es eine Veranstaltungsreihe, die heißt Identitäten. Was soll da stattfinden?
Ja, vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück. Mit den Programmen, mit der Programmentwicklung starten wir jetzt gerade. Wir sind eine junge Organisation, sind wenige Personen, 12 Personen im Augenblick und starten tatsächlich direkt jetzt mit der Entwicklung der Programme und Inhalte und Formate, die wir zunächst ohne eigenes Haus am anderen Ort realisieren wollen. Das heißt, wir suchen auch nach Kooperationspartnern. Wir sprechen mit den Akteuren in der Zivilgesellschaft, mit denen wir gemeinsam Veranstaltungen anbieten wollen und arbeiten da sozusagen die Konzepte aus. Dazu gehören ganz unterschiedliche Dinge. Sie haben es angesprochen, Gesprächs- und Lesereien zum Beispiel. Da sollen eben auch Fragen wie Identität, Zutrauen und Vertrauen eine Rolle spielen. Diese Fragen wollen wir mit interessanten Persönlichkeiten natürlich diskutieren, aber gleichzeitig ein Gesprächsangebot für die Bürgerinnen und Bürger nicht nur in Halle, sondern auch darüber hinaus anbieten. Wir sind zum Beispiel mit dem Verein Mohren Kommen im Gespräch, um da eben auch gemeinsame Veranstaltungen zu machen, die auch nicht nur in Halle stattfinden sollen, sondern bewusst jetzt auch schon über Halle hinaus angeboten werden sollen und sogar auch bundesweit in diesem Jahr schon mit ersten Veranstaltungen präsent sein.
Ah ja, das geht also dieses Jahr los mit den Veranstaltungen. Nochmal so von Ihnen die Haltung dazu. Also viele Leute vertrauen nicht darauf, dass das was wird, ja, dass dieses Haus funktionieren wird, dass dort wirklich so viele Leute hinkommen, wie man sich das wünscht, dass vielleicht dadurch auch die Innenstadt belebt wird. Was haben Sie für ein Gefühl vor diesen Veranstaltungen? Werden Sie ja wahrscheinlich auch selber dann irgendwie vor Ort sein.
Ja, man fängt klein an. Wir sind in einer Werkstattphase, das heißt, wir probieren einfach auch aus. Wir entwickeln Konzepte, werden feststellen, wie sie funktionieren, wie groß die Resonanz ist, was dort an Gesprächen, an Austausch möglich ist, werden dieses Feedback dann oder diese Evaluation, diese Bewertung dann wieder zur Basis machen, um die nächsten Veranstaltungsformate und die nächsten Arbeitsfelder zu entwickeln und wollen damit natürlich sozusagen wachsend ein größeres Programm aufbauen, wachsend mehr Menschen erreichen und gleichzeitig mehr Menschen einbinden können, um eben die Programmentwicklung für das Haus, wenn es dann mal stehen wird, tatsächlich mit diesen Impulsen, mit diesen Inputs, mit diesen Feedbacks auch sozusagen ausgestalten zu können.
Das ist jetzt sozusagen schon mal so ein Probelauf, ja, für den Sie relativ viel Zeit haben, denn 2030 ist jetzt jedenfalls erstmal angesetzt, der Umzug dann ins Haus erst möglich. Kommen wir also nochmal auf die Veranstaltungsreihe Identitäten zurück. Was ist das? Was wird da passieren?
Ja, wir wollen mit Menschen sprechen, die eben unterschiedliche Identitätsvorstellungen haben, unterschiedliche Identitätskonzepte haben und wollen Menschen einladen, da sich aber eben auch selbst Gedanken zu machen. Wie steht es um meine Identität? Was bildet meine Identität? Meine Biografie habe ich ja jetzt ein bisschen schon vorgestellt. Das wäre so eine Erzählung, aber davon gibt es ja unglaublich viel mehr, weil jede Person hat eine eigene Erzählung, eine eigene Erfahrung.
Also wie eine Gesprächsrunde soll das werden?
Ja. Und diese Erfahrungen wollen wir dann unabhängig jetzt von dieser einen Veranstaltungsreihe natürlich aufnehmen, auch in anderen Veranstaltungsformaten. Also das eine ist, wir planen einen Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen. Das ist eine Veranstaltung, die wir nach einem Konzept von Hanna Hurzig und der Mobilen Akademie Berlin für Halle anpassen und die im Oktober in Halle stattfinden soll im Neuen Theater.
Da kommen wir gleich nochmal drauf, ja.
Okay.
Klingt lustig. Achso, ich dachte, Sie sind jetzt schon mit den Identitäten, sind Sie jetzt im Prinzip, haben Sie schon ausgesprochen. Gut, dann erläutern Sie doch bitte nochmal. Markt des nützlichen Wissens und Nichtwissens. Klingt lustig, was passiert?
Ein Markt des nützlichen Wissens und Nichtwissens ist tatsächlich ein diskursives Theater- und Dialogformat. Also man stelle sich vor, es kommen bis zu 100 Expertinnen und Experten zusammen. Das sind Fachexperten, Fachexpertinnen, aber auch Alltagsexpertinnen, die also mit ihren Themen, mit ihrer Expertise zusammenkommen. Und wir sprechen die Einladung an Bürger und Bürgerinnen aus, dort teilzunehmen und einen Slot, einen Gesprächsslot, also einen Gesprächszeitraum zu buchen. Dann können also alle die Gäste, alle die Bürgerinnen und Bürger mit diesen Expertinnen sprechen. Diese Gespräche werden aufgezeichnet. Gleichzeitig werden sie aber auch den Besuchenden, die auch noch sozusagen diesen ganzen Markt beobachten können, über ein Marktradio zugänglich gemacht. Das heißt, es werden dann auch Teile von Gesprächen möglich, dass ich dort zuhöre, dass ich dort also auch wahrnehmen kann, welche Themen werden eigentlich diskutiert. Und diese Themen, die sind natürlich wieder sehr, sehr wichtig, dass wir diese Gespräche, diese Themen, diese Inhalte sammeln können und in unsere Programmentwicklung wiederum einfließen lassen. Das heißt, es ist also so ein Markt für Themen, ein Markt für Perspektiven, die wir dann weiter in die Programmentwicklung übernehmen wollen.
Das ist ja faszinierend. Also ich höre gerade, also klar war die große Überschrift Bürgerbeteiligung ganz, ganz wichtig beim Schärfen des Programms der Ausrichtung des Zukunftszentrums. Und dafür haben Sie unterschiedliche Formate entwickelt, die Sie jetzt quasi mit den Leuten mal durchspielen und mal schauen, wie sie reagieren, ob die dadurch ins Gespräch kommen, ob sie sich wohlfühlen. Und es gibt auch natürlich solche Formate für junge Leute. Was bieten Sie da an?
Wir wollen ein junges Zukunftszentrum bilden, ein junges Zukunftszentrum als Marke für den Austausch mit Jugendlichen, Schülern und Jugendlichen. Wir beginnen in der Stadt Halle. Es gab erste Workshops schon im vergangenen Jahr und wir werden jetzt im April einen Workshop machen mit dieser Gruppe Jugendlicher, weil sie sich gewünscht haben, über die Öffentlichkeitsarbeit und die Arbeit in den sozialen Medien des Zukunftszentrums mitzugestalten, mitzureden. Und das wollen wir gerne ermöglichen, indem wir einen Workshop mit einem Influencer machen, indem wir mit ihnen sprechen, was sie für Erfahrungen haben in den sozialen Medien und wie wir diese Erfahrung und die Personen, also die Kinder und Jugendlichen selbst, auch einbinden können in unsere Überlegungen, wie das Zukunftszentrum sich in den sozialen Medien darstellen kann.
Das alles auch noch in diesem Jahr?
Diese Arbeit wird natürlich beginnen, das ist ein längerer Prozess, aber der Beginn ist auf jeden Fall in diesem Jahr.
Wird auch noch das Thema KI irgendwo in einem Projekt eine Rolle spielen?
Soweit sind wir noch nicht, dass wir KI in diesem Jahr zum Thema erheben, aber wir haben die Digitalisierung als einen Themenbereich in unserem Konzept. Wir haben im Augenblick noch nicht die Ressourcen, alle Themen gleichermaßen zu bearbeiten, aber wir bauen das natürlich auf und aus und wir wollen die technologische Entwicklung natürlich auch zu einem Teil der Arbeit des Zukunftszentrums machen, weil das ist eine Transformation, die jetzt passiert, die uns alle, und zwar nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, auf der ganzen Welt sozusagen erfasst. Und mit diesen Entwicklungen müssen wir ja auch umgehen. Das heißt, wir sollten sie besser gut verstehen. Wir sollten überlegen, was sind das für Effekte, die sich daraus ergeben und wie können wir damit umgehen? Was ist positiv, was ist vielleicht auch noch offen für bessere Gestaltungen.
Was sind so Ihre Hoffnungen für diese Projekte, was Sie damit jetzt im Vorwege auch bei den Menschen erreichen, die ja, wie ich jetzt schon, ich glaube, zweimal gesagt habe, nicht so ganz zuversichtlich sind? Also es ist keine breite Masse, die sagt, ja, wir wissen genau, was da passiert und wir wollen es unbedingt haben. Was ist jetzt so Ihre Hoffnung mit diesen Projekten?
Die Hoffnung ist einerseits, denen die Möglichkeit zu geben, für die Menschen, die sich interessieren, sich zu beteiligen. Das ist das eine. Ihre Perspektiven sollen gehört werden, sie sollen sich beteiligen und das ist, was ich am Anfang sagte, die Zivilgesellschaft in Halle, also auch die Vereine, die Organisationen, die sich in der Stadt und auch im Land, also auch über die Stadt hinaus zusammengetan haben, um das Zukunftszentrum zu begleiten, die binden wir da ganz stark ein. Also wir bauen auf die Erfahrungen, auf das Wissen und Können der vielen in der Zivilgesellschaft und wollen damit natürlich auch die unterschiedlichsten Formate anbieten, die niedrigschwellig sind, die Menschen also tatsächlich auch eine Chance geben, sich zu beteiligen. Wir werden nicht alle Menschen zugleich und ganz am Anfang erreichen können. Das ist ein Prozess, aber wenn wir gelingende Projekte starten können, die interessant sind, wo Menschen sich gehört fühlen, wo Menschen sich beteiligen können, dann kann das einen Weg öffnen, dass dann eben auch sozusagen nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich quasi mehr und mehr Menschen beteiligen werden und eben über Halle hinaus, Sachsen-Anhalt, Ostdeutschland, Deutschland, Europa, die ganze Welt.
Lassen Sie uns jetzt beide nochmal so alle Kreativität, alle Energie, Intelligenz zusammennehmen. Wir gucken uns nochmal das Foto an. Wie gesagt, unser Redaktionsdrucker hat es uns hier geschenkt. So wird es ungefähr 2030 dort stehen. Ein Glaszelt, das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation in Halle. Jetzt sagen Sie mir doch mal, in welcher Etage sehen Sie sich da und über welche Themen werden Sie vielleicht an so einem normalen Arbeitstag leidenschaftlich diskutieren? Welchen Generationen werden Sie hier zuhören? Wo sehen Sie sich hier in diesem Bild?
In dieser Visualisierung, und das ist tatsächlich ja nur der erste Entwurf, sind die Büroetagen weiter oben angesiedelt und der offen zugängliche Bereich eben sozusagen, der, wo der Besucherverkehr in das Foyer tritt, in einer Art Campus-Feeling, unten sozusagen zu Veranstaltungen gehen kann, Ausstellungen besuchen kann, das Archiv besuchen oder in Workshop-Räumen sein, wird sich in den unteren Etagen des Gebäudes abspielen. Ich werde sicherlich Aufgaben haben, die mit der Organisation des gesamten Organismus zu tun haben und werde da sicherlich oft in Büros und Besprechungen sitzen, hoffe aber, dass ich sehr oft in die Veranstaltungen gehen kann, dass ich mit Menschen im Gespräch sein kann und wahrnehmen kann, wie dieser Austausch funktioniert, wie dieser Handlungs- und Gestaltungsraum sich öffnet und Menschen das Gefühl entwickeln, hier ist ein Ort, an dem ich mich beteiligen kann, an dem ich lernen kann, an dem ich im Austausch mit anderen bin und wir gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Denn was gibt es Tolleres, als über die Zukunft nachzudenken? Die Zukunft ist der Ort, wo ich gestalten kann. Und die Zukunft ist nicht gottgegeben, sie ist nicht schicksalhaft, der ich mich ergeben muss, sondern ich glaube, wir haben dort einen Gestaltungsspielraum. Und wenn ich erleben kann, dass Menschen diesen nutzen, dann fände ich das eine ganz tolle Erfahrung in dem neuen Zukunftszentrum.
Holger Lemme, kaufmännischer Geschäftsführer des Zukunftszentrums Halle. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team, wünsche ich alles, alles Gute, dass es sowohl Ihnen als auch der Bevölkerung zum Guten gereicht, gesamtdeutsch, vielleicht gesamteuropäisch. Ich danke ganz herzlich, dass Sie hier waren bei MDR Kultur trifft.
Herzlichen Dank Ihnen.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Julia Hämmerling hat moderiert. In der kommenden Woche ist Irina Fingerowa zu Gast. Irina Fingerowa ist 1993 geboren in Odessa, kam 2019 nach Deutschland, lebt und arbeitet als Ärztin, Journalistin, Schriftstellerin in Dresden. Und am 20. Februar erscheint im Rowohlt Verlag ihr Roman Zugwind. Einen Tag später ist sie damit bei uns zu Gast bei MDR Kultur trifft. Und am 24.02. jährt sich ja der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zum vierten Mal. Julia Hämmerling sagt Tschüss, alles Gute.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.